Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Drohkulissen und Zeitdruck. Nächste Runde der Brexit-Verhandlungen. Die Diskussionsleitung hat Peter Kapern.
Haben Sie schon ein Visum für Ihre nächste London-Reise beantragt? Das ist eine Frage, meine Damen und Herren, die derzeit noch niemand stellt. Innerhalb der EU braucht es ja schließlich kein Visum für Reisen. In nur 226 Tagen könnte das aber schon anders aussehen. 226 Tage und der Rest von heute. So lange währt die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union noch. Dann kommt der Brexit. Was diese 226 Tage für uns bereithalten werden, das lässt sich noch nicht genau absehen. Auf jeden Fall wohl ein paar dramatische Verhandlungsnächte in Brüssel und vielleicht ein Abkommen, das ein auskömmliches Nebeneinander von Vereinigtem Königreich und EU-27 in der Zeit nach der Scheidung ermöglicht. Vielleicht aber auch den Abbruch der Gespräche, den gefürchteten No-Deal-Brexit, chaotische Zustände auf der Insel, große Probleme auf dem Kontinent. Der Brexit ist heute Abend unser Thema. Morgen beginnt in Brüssel die nächste Verhandlungsrunde. Ab jetzt soll wöchentlich verhandelt werden. Die Zeit wird knapp. Ende Oktober soll der Deal stehen. Klappt das? Und was, wenn nicht? Was tun, um den großen Knall zu verhindern? Fragen, die ich jetzt diskutiere. Mit Gisela Stuart, deutschstämmige Britin, früher Labour-Abgeordnete im britischen Unterhaus und vehemente Befürworterin eines Brexits. Gisela Stuart ist uns heute aus dem BBC-Studio in Worcester in den British Midlands zugeschaltet. Frau Stuart, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
John Worth ist ein britischer Blogger, der in Berlin lebt und sich mit EU-Fragen beschäftigt. Er ist ein Gegner des Brexits, so sehr sogar, dass er nun die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen möchte, um für die Grünen für das nächste Europaparlament zu kandidieren. Guten Tag, Mr. Worth.
Guten Tag, schöne Grüße aus Berlin.
Neben ihm in unserem Berliner Hauptstadtstudio, da sitzt Elmar Brok von der CDU, der dienstälteste aller Europaabgeordneten, lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments und Brexit-Experte der EVP-Fraktion. Auch Ihnen einen guten Tag.
Guten Tag, Herr Kapper.
Und bei mir hier im Studio in unserem Kölner Funkhaus, da sitzt Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, ein Wissenschaftler, der uns sagen kann, was wirtschaftlich mit dem Brexit auf uns zukommt. Malen wir gleich zu Beginn mal das große Schreckgespenst an die Wand. Das Schreckgespenst namens No-Deal-Brexit. Also, die EU ist nicht bereit, Großbritannien die Zugeständnisse zu machen, die Theresa May braucht, um in der Regierung, in der Partei und im Unterhaus eine Mehrheit für ein Abkommen zu erhalten. Die Verhandlungen kollabieren, beide Seiten trennen sich im Streit. Wie sieht Europa am Tag danach aus? Wie sieht Großbritannien am Tag danach aus, Frau Stuart?
Also, mal als Einführung darf ich Sie daran erinnern, dass man auch bevor der EU kein Visum brauchte, um zwischen Deutschland und England zu reisen. Also man darf da nicht Schreckengespenste hier aufführen, die es noch nie gegeben hat.
Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es künftig dann eines brauchen würde.
Es hat aber, soweit ich weiß, noch niemand ernsthaft vorgeschlagen, dass man ein Visum braucht. Jetzt müssen wir aber zurückgehen, wie heißt es kein Brexit? Ich glaube, für beide Verhandlungspartner wäre es unverantwortlich, zu einer Situation kommen, wo man keine gemeinsamen Übereinstimmung führen könnte. Ob das jetzt ist, dass man sagt, es geht nur WTO-Verhältnis, ob man sagt, im März werden über bestimmte Sachen wie zum Beispiel Flug und Führerscheine und was weiß ich, einzelne Abkommen, oder man hat ein erheblich weitreichendes Abkommen. Und ich würde mich wirklich endlich mal freuen, wenn beide Seiten aufhören würden, sich gegenüber Schimpfworte an den Kopf zu werfen und sich hinsetzen würden und darauf konzentrieren würden, ein wirklich Übereinkommen zu treffen.
Mr. Worth in Berlin, glauben Sie, dass man den Tag nach dem No-Deal-Brexit in Berlin im Alltag unmittelbar spüren würde?
Ja, das stimmt. Also es macht das Leben für deutsche Unternehmer, es macht das Leben für Leute wie ich, also die 1,3 Millionen Briten, die in anderen europäischen Ländern wohnen, sehr, sehr schwierig. Es ist unbekannt, ob oder wie Flugzeuge aus Berlin dann nach Großbritannien fliegen können. Und da stimme ich Frau Stuart nicht zu. Ist No Deal, meinen wir da No Deal? Es ist nicht, dass wir einen gesamten Austrittsvertrag dann scheitert, dass die EU bereit ist, kleinen einzelnen Deals in unterschiedlichen Themenfeldern mit Großbritannien abzuschließen. Aber wir werden bestimmt weit im Voraus wissen, dass No Deal so möglich ist, weil ich erwarte einen Abbruch, Entschuldigung, der Verhandlungen schon im Herbst dieses Jahres und dann Panik in Großbritannien, wenn die eigentlich dann wissen, wie gefährlich das ist für Großbritannien.
Elmar Brok, wenn Sie in Ihrem Wahlkreis unterwegs sind, wie beschreiben Sie den Menschen, mit denen Sie über den Brexit reden, was ein No-Deal-Brexit, also der harte Bruch mit Großbritannien, bedeuten würde?
Das bedeutet, dass keinerlei Regelung mehr besteht, dass für die Wirtschaft es katastrophale Zustände geben wird mit langen Staus für Lastwagen, dass es bedeutet, dass Wirtschaftsbeziehungen erheblich verringert wird, weil es nicht nur Zölle geben wird, sondern auch da auch nicht tarifäre Handelshemmnisse. Und das bedeutet insbesondere für die britische Wirtschaft, aber auch für die europäische Wirtschaft hohe Nachteile. Und deswegen sollten wir in der Tat versuchen, erst einmal einen anstehenden Austrittsvertrag hinzubekommen, um auf dieser Grundlage dann 2 Jahre zu gewinnen, die Einzelheiten etwa eines Freihandelsabkommens, einer Vereinbarung zur inneren und äußeren Sicherheit und ähnliche Fragen zu verhandeln.
Herr Hüther, wir haben es gerade von Elmar Brok gehört, katastrophale Zustände, lange Lkw-Staus. Ich gehe jetzt mal von der anderen Seite an die Sache ran und sage, vor der Leverkusener Autobahnbrücke gibt es seit vielen Jahren lange Lkw-Staus. Na und?
Ja, aber das ist ja auch nicht schön. Also es ist ja nicht Beitrag zu einer guten wirtschaftlichen Integration, wenn die Infrastruktur nicht funktioniert. Und Sie können sich einen solchen Brexit als einen Schnitt durch alle Infrastrukturnetze vorstellen, nicht? Insofern hätten Sie dann überall Leverkusener Brücken oder Brücken, die dann in der Tat ins Nichts führen. Es ist so, wie Herr Wörth beschrieben hat, es wird nicht von heute auf morgen sein, es wird sich ankündigen. Wir werden bis Jahresende sehen, ob es in einer realistischen Art und Weise bis Ende März einen Deal gibt. Andernfalls wird es dann sehr schlüssig und sehr schnell ab Jahresanfang Reaktionen der Unternehmen geben. Sie werden die Produktionskapazitäten in Großbritannien zurückfahren. Sie werden sie auf dem Kontinent hochfahren. Das geht zum Teil schneller, als man vielleicht jetzt glaubt. Die Banken werden reagieren müssen, allein aus finanzregulatorischen Gründen. Und insofern ist das natürlich keine wünschbare Situation.
Frau Sört, das haben Sie ja gerade gehört, was Michael Hüther da gesagt hat über die blitzgeschwinde Verlagerung von Produktionskapazitäten von der Insel auf den Kontinent, über die Verlagerung der Bankgeschäfte. Wird Ihnen da Angst und Bange, wenn Sie das hören?
Ich möchte mal zurückkommen. Ich gebe zu, dass es auch von der britischen Sicht viele Leute sich manchmal gewundert haben über die Verhandlungstaktiken der Regierung. Die Frage ist aber, Wir werden im März nächsten Jahres aus der Europäischen Union austreten. Es ist im Interesse aller Seiten, dass man einen vernünftigen Austrittsvertrag hat. Und was ich so höre, diese Albträume, die jetzt jeder inszeniert, wir sollten doch unsere ganzen Energien darauf fordern, dass wir einen Vertrag kriegen, der beiden Seiten hilft und eine demokratische Entscheidung der britischen Bevölkerung umsetzt. Ja, es war nicht so ein Wahnsinn an Seite der Briten. Die haben sich für eine demokratische Struktur entschieden.
Aber falsch.
Ja, und in einer durchaus nicht geklärten verfassungsrechtlichen Gesamtsituation, das gilt ja wohl auch. Und Sie sagen so locker, als hätte es keinen ökonomischen Effekt gegeben. Wir sehen, das sagt selbst der Zentralbankchef, dass schon im ersten Jahr durchschnittlich ein 900 Pfund das einen Briten gekostet hat. Die britische Wirtschaft sei heute 1,5% kleiner als am Vorabend des Brexit-Referendums. Es ist ja nicht so, dass der bisher ökonomisch nichts greifbar ist. Es gibt Realeinkommenseffekte und die in einer Phase, wo man sagen kann, na gut, da ist ja eigentlich noch nichts passiert, die Rahmenbedingungen bleiben gleich. Aber was einfach doch sehr irritierend war für die Verhandlungspartner aus der europäischen Seite, und Herr Brok wird das sicherlich sehr deutlich beschreiben können, ist, dass es keine Vorbereitung für die Verhandlungen auf britischer Seite gab. Es gab, wenn man sich in ein solches Referendum hineinbegibt, würde man schon von der Exekutive erwarten, dass sie da auch eine dann sehr schnell beginnende Verhandlungsstrategie hat oder die auch transparent macht. Das ist ja nicht der Fall. Es gab gar nichts.
Und da haben Sie vollkommen recht.
Und das ist natürlich völlig unverantwortlich. Ich weiß nicht, da kann man jetzt viel Demokratie drumherum schreiben, ist alles richtig, aber es macht es nicht besser.
Herr Brok, Sie sind gerade angesprochen worden. Hat den Schwarzen Peter für die Sackgasse, in der die Gespräche im Moment zu stecken scheinen, sage ich mit aller Vorsicht, trägt die Verantwortung dafür die britische Regierung?
Im großen Umfang ja. Nach dem Referendum hat man ein Dreivierteljahr gebraucht, um den Austritt dann zu vollziehen. In diesem Zeitpunkt, das hat der Hüter richtig gesagt, ist die britische Regierung nicht vorbereitet gewesen, was sie wirklich will. Sie hat jetzt vor wenigen Wochen in Chequers einen ersten Vorschlag unterbreitet, den aber so unverhandelbar gemacht, auch noch durch 4 Entscheidungen im Unterhaus, dass die Verhandlungsmargen sehr gering sind. Das hat einfach zu tun mit der inneren Situation der Tory-Partei, und die Labour-Party ist ja auch nicht gerade eine von hoher politischer Kunst in diesen Tagen geprägt. Und aus diesem Grunde heraus sollte man sich jetzt wirklich konzentrieren auf den Austrittsvertrag. Der ist zu 80% ausverhandelt. Es fehlt insbesondere die Frage Irlands, dass nicht eine neue harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland entsteht, die ja dann die Außengrenze der Europäischen Union auch ist. Diese 20% kann man bis Oktober regeln, wenn man guten Willens ist. Ich weiß, wie schwer das aus innerstaatlichen Gründen in Großbritannien ist. Aber dann haben wir nach den Vereinbarungen, weil dort ein Übergangsvertrag drinsteht, Zeit bis Ende 2020, die zukünftigen Beziehungen zu verhandeln, die beispielsweise in einem weitgehenden Freihandelsvertrag bestehen können, und manche andere Dinge, die sinnvollerweise zu regeln sind.
Wir sprechen gleich noch über die Knackpunkte bei den Verhandlungen. Einer ist gerade erwähnt worden, die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu diesem No-Deal-Brexit-Szenario, Mr. Worth. Vielleicht müssen wir gar nicht so schwarz malen. Diese Woche hat es eine Umfrage in Großbritannien gegeben, wonach die Mehrheit in 112 britischen Wahlkreisen umgeschwenkt ist von Leave zu Remain. Also in diesen 112 Wahlkreisen, wo die Mehrheit vorher für einen Austritt aus der EU war, ist sie jetzt für ein Verbleiben in der EU. Und insgesamt, so heißt es, seien jetzt 53% der Briten gegen den Brexit. Was passiert da gerade?
Ja, also die Briten haben mittlerweile verstanden, dass es gibt weniger Vorteile des Brexits als Brexit-Befürworter wie Frau Stewart das präsentiert haben während der Brexit-Referendum-Kampagne. Es gibt keine 350 Millionen pro Woche für die britische Gesundheitswesen und solche schwachsinnigen Slogans, die Frau Stewart vorbereitet hatte. Und dann ist die Briten haben mittlerweile ein bisschen oder ein Teil der Bevölkerung hat dann gesehen, dass Brexit bringt weniger Vorteile, als die Brexit-Befürworter gesagt haben. Und das ist dann hinter dieser Meinungsänderung. Aber was bedeutet das ohne eine erneute Volksabstimmung in Großbritannien? Weil die beiden politischen Parteien, Labour und die Konservativen, und da stimme ich Herr Brock 100% zu, also die beiden großen Parteien halten auf dem gleichen Kurs gerade. Also die Meinungen der britischen Bürger sind jetzt ein bisschen anders, aber was für eine Auswirkung kann das haben? Und gibt es irgendeinen Weg, dass so eine zweite Volksabstimmung überhaupt stattfinden könnte?
Sehen Sie das genauso, Frau Stewart, oder fürchten Sie, aus Ihrer Sicht muss man ja sagen, fürchten Sie eine stärkere politische Bewegung hin zu einem zweiten Referendum, das dann die Sache umkehren könnte?
Darf ich mal zurückkommen? Ich möchte John Worth wirklich bitten, dass es keinen Sinn hat, wenn man 17,4 Millionen Leute sagt, die wären so wie ich schwachsinnig. Die haben sich entschieden über eine demokratische Struktur. Und übrigens hat Theresa May jetzt den NHS 350 Millionen in der Woche gegeben. Also die haben das Geld. Jetzt kommen wir darauf zurück, ob sich die...
EU, sorry.
Mr. Worth, jetzt ist Frau Stewart dran, bitte.
Wir machen seit 2 Jahren, ich bin Vorsitzende von einer Gruppe, die heißt Change Britain. Wir machen weiterhin Meinungsumfragen und Focus Groups. Und was sich in den letzten 2 Jahren entwickelt hat, ist, dass sich beide Seiten erheblich vertieft haben. Und der mittlere Grund, um irgendwie zu verhandeln, immer schmaler wird. Und deshalb bin ich der Meinung, dass eine zweite Volksbefragung, wenn die Befürchtung im Augenblick Instabilität ist, dann werde das erheblich mehr Instabilität, und ich sehe keinen Beweis dafür, dass sich die britische Bevölkerung in der Meinung geändert hat. Natürlich die FT und The Guardian, die schreiben ständig, dass man immer noch so traurig wäre. Und Elmar sagte earlier, dass die Briten sich falsch entschieden haben. Man kann einem demokratischen Volk doch nicht vorwerfen, dass wenn sie sich entscheiden für eine bestimmte Art und Weise, sich zu regieren, solange es demokratisch ist, dass das falsch ist.
Das muss man verstehen. Frau Stewart, aber vielleicht eine Idee dazu. Eine Idee.
Darf ich jetzt kurz Herrn Hüter das Wort geben hier?
Bevor ganz kurz eine Idee. Ich würde auch nicht sagen, man kann jetzt mal Umfragen, anderes zeigen, doch mal abstimmen lassen. Das kann sie ja nicht das Verfahren sein. Aber es ist doch wohl so gewesen, dass das Referendum an sich ja nicht spezifisch war. Es war zum Beispiel ja gar nicht geklärt, was ist eigentlich Brexit. Es musste ja erstmal gedeutet werden. Bezieht das mit ein, den Austritt aus der Zollunion oder nicht? Und da das so offen war, ist es doch einem legitimer demokratischer Gedanke zu sagen, wenn man denn dann den Austrittsvertrag hat, wenn man sozusagen alles definiert hat, dass man dann doch mal entscheiden lässt, unabhängig jetzt von Meinungsbildungen, die zwischenzeitlich stattgefunden haben, das kann nicht das Argument sein, aber es war eine so offene, so unspezifische Frage, dass man am Ende sagen muss, das ist Demokratie theoretisch auch nicht überzeugend gewesen. Also wäre dann die Schlussfolgerung, lass uns über den festen Vertrag nochmal abstimmen.
Elmar Bruck, wir haben gerade gehört von Gisela Stuart und auch von John Wurst, dass sich die Stimmung nicht grundsätzlich geändert hat auf der britischen Insel. Und es richtet sich damit dann der Blick auf die britische Regierung. Wie ist Ihre Erfahrung von Ihren Reisen nach London? Wie ist das, was Sie bei den Gesprächen, die Sie dort führen, zu werten, was Sie dort hören? Hat Theresa May, die britische Premierministerin, genug politische Kraft, um dieses Austrittsabkommen und den Vertrag über die künftigen Beziehungen auszuhandeln, weil sie steckt ja doch in der Klemme zwischen ihrer Partei, in der es eine Mehrheit für einen eher harten Brexit gibt, und dem Unterhaus, wo sie eben diese Mehrheit genau nicht hat.
Also erstens möchte ich den Satz sagen, Gisela, man kann auch sagen, dass ein Referendum falsch ist. Das hat sie in der Geschichte schon oft gezeigt. Dies muss mal festgehalten werden. Das festzustellen ist nicht undemokratisch. Zweitens, Herr Capern, die Frage, die Sie mir gestellt haben. Ich glaube, dass es im Unterhaus eigentlich keine Mehrheit für einen harten Brexit gibt. Dass aber durch die Blockaden, die eine harte Brexit-Gruppe in der Tory-Party hat, verhindert, dass Theresa May die Flexibilität und das Mandat erhält, dass sie dieses verhandeln kann auf einen weichen Brexit hin. Sie versucht es verzweifelt. Ich habe den Eindruck, dass sie das Problem verstanden hat. Aber die Hardliners von Johnson bis Gisela, mit dem du ja die Kampagne gemacht hast, diese Leute behindern jegliche Möglichkeiten. Und aus diesem Grunde ist es auch zum Teil, wie die gesamte Brexit-Geschichte vor den letzten 10 Jahren mit Cameron, ein Kampf von Tory-Eliten um die Macht, wo ein ganzes Volk drunter leidet und man eine Mehrheit, die es im Parlament nicht gibt für einen Brexit, hineinlaufen lässt in den harten Brexit, weil man nicht zu einer konstruktiven, positiven Mehrheit im House of Commons kommt. Und hier springt die Verantwortlichkeit auch der Labour Party, eine konstruktive, weiche Brexit-Möglichkeit im Unterhaus zu ermöglichen und damit Theresa May die Möglichkeit zu geben, dieses zu verhandeln.
Frau Stuart, Sie haben vorhin gesagt, es wird jetzt ganz in Ihrem Eingangsstatement gleich, haben Sie gesagt, es wird Zeit, dass sich die beiden Seiten jetzt an einen Tisch setzen und endlich aufhören, sich zu beschimpfen und stattdessen vernünftig und konkret verhandeln. Aber wenn ich das richtig deute, was Elmar Bruck da gerade beschrieben hat, dann ist Theresa May, dann ist London immer noch keine handlungsfähige Partei an diesem Verhandlungstisch. Also muss das Problem des Brexits nicht zunächst einmal in London gelöst werden, bevor es dann tatsächlich am Verhandlungstisch in Brüssel erörtert werden kann?
Großbritannien hat im Augenblick ein Problem. Und das Problem ist, dass die Wähler im Allgemeinen nicht derselben Meinung sind als eine Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus. Und eine demokratische Krise wurde hervorgerufen, dass David Cameron eine Direktvolksbefragung ausrief, weil er sich so sicher war, dass er das gewinnen würde, ohne durchzudenken, was die Konsequenzen wären, wenn er es verliert, und ist dann sofort abgetreten. In dem Sicht haben Sie recht, dass es hier ein Problem ist. Aber als Verhandlungspartner, glaube ich, ist Theresa May vollkommen fähig, das zu machen. Es sieht nur im Augenblick von der britischen Seite so her, als ob nur Theresa May ständig die Zugeständnisse machte und Kompromisse schloss. Wir aber von Michel Barnier eigentlich keine Kompromisse so weit gesehen haben.
Herr Hüther, sehen Sie das auch so?
Also das sehe ich erstens nicht so, weil wir unterschiedliches Herankommen an beispielsweise die Abschlussrechnung haben, es immer noch keinen wirklich schlüssigen Vorschlag der britischen Seite gibt oder wie man mit der Irlandfrage umgehen kann. Und hier ist es ja auch nicht so, dass die EU irgendwie das von sich aus lösen muss. Ich meine, die Briten wollen austreten, schaffen ein Problem, mit dem sie selbst ganz besonders konfrontiert. Da wird man auch erwarten, dass sie sich da konstruktive Gedanken machen. Und eins darf man auch nicht vergessen, es ist mehrfach passiert, dass Theresa May bei Sitzungen in Brüssel irgendetwas konzidiert hat und kaum war es draußen, kam von den ganz extremen Brexiteers, Johnson und anderen, dann die Meldung, nee, so sei das jetzt ja noch nicht zu verstehen. Das heißt, man musste ja auf Brüsseler Seite auch oft den Eindruck haben, man wird hier hinter die Fichte geführt. Und den Eindruck hat die britische Regierung bisher noch nicht bereinigen können.
Elmar Brok, der britische Handelsminister Liam Fox hat dieser Tage den Satz geprägt, ein wunderbarer Satz: Bei der EU hat die theologische Besessenheit der Ungewählten Vorrang vor dem Wohlergehen der Menschen in Europa. Das ist natürlich eine Breitseite gegen Michel Barnier, den Verhandlungsführer der Europäischen Union, der, das darf man annehmen, derzeit der unbeliebteste Europäer auf der britischen Insel ist. Was macht Michel Barnier falsch?
Also erstens ist das Parlament in Brüssel gewählt, ist die Kommission gewählt, ist der Ministerrat gewählt, sei es durch nationale Wahlen oder durch europäische Wahlen. Dieses ist eines der Kernpunkte des Unverständnisses Großbritanniens, dass Brüssel nicht Bürokratie ist.
Aber der Satz war ja gemünzt auf Michel Barnier persönlich.
Ja, Michel Barnier ist der Verhandlungsführer. Ein britischer Minister ist auch nicht im Unterhaus gewählt.
Unsere Minister sind im Unterhaus gewählt.
Nein, die sind ins Unterhaus gewählt worden, aber nicht im Unterhaus gewählt worden. Während jeder Kommissar im Europäischen Parlament gewählt oder bestätigt worden ist. Das ist ein großer Unterschied. Das können Sie nicht sagen, dass das in Brüssel alles Bürokraten sind. Der Herr Juncker ist ein Spitzenkandidat in einer Europawahl gewesen, hat daraus eine Mehrheit in direkter Legitimation bekommen. Das müssen Sie, glaube ich, einmal in Großbritannien zur Kenntnis nehmen. Und im Übrigen beschließt Herr Barnier auch nicht. Der Barnier verhandelt auf Grundlagen von Guidelines, die wir lange stehen haben, die eine gemeinsame Position von Ministerrat, das heißt nationalen Parlamenten gewählt, Kommission, national und europäisch gewählt, im Europäischen Parlament direkt von der Bevölkerung gewählt. Und diese Position aller 27 Länder und der Institution in Brüssel wird von Michel Barnier umgesetzt. Und die Vorschläge, die bisher gekommen sind, ist das, was meine Wähler in meinem Wahlkreis immer sagen. Findet einen Deal, aber bitte keine Rosinenpickerei für Großbritannien. Und dieser Vorschlag, der jetzt gemacht worden ist, ist, dass man einen Binnenmarkt haben will für Güter und nicht für Dienstleistungen. Das geht eigentlich nicht auseinanderzuhalten. Dass man feststellen will, dass es mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer ohnehin keine Frage ist. Im Referendum eine der größten Lügengeschichten, etwa was gegenüber den Polen da gewesen ist. Und das mit der Migration von Afrika zu verknüpfen. Und dass wir feststellen müssen, dass sie beispielsweise dann über unsere Standards mitbestimmen wollen, obwohl sie draußen sind und gleichzeitig bei den Finanzdienstleistungen den offenen europäischen Markt haben wollen. Aber sie können selbstständig die Standards festsetzen, die Standards runtersetzen. Und wir wollen dieses nicht mehr, weil wir die Bankenkatastrophe nicht wieder haben wollen. Wir möchten, und Gisela, das musst du als Sozialistin verstehen, wir können nicht der Londoner City die Rechte geben, dass sie über Europa bestimmen und wieder uns in eine solche Krise hineingeraten, die die Bürger mit ihren Steuergeldern bezahlen müssen. Und deswegen wollen wir hohe Standards zur Abschottung von Finanzdienstleistungen haben, die nicht unseren Standards entsprechen.
Frau Stewart, wenn ich die Position von Elmar Brok jetzt ein wenig zuspitze, dann würde ich die mal so auf den Punkt bringen: Die Briten haben trotz der langjährigen Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer noch nicht verstanden, was es mit der Integrität des Binnenmarktes auf sich hat. Und deswegen versuchen sie immer noch die Rosinenpickerei. Ist das so?
Und Sie sprechen jetzt ein Thema an, mit dem sich beide Seiten unabhängig von der Volksbefragung zu einem Zeitpunkt mal auseinandersetzen müssen. Der Grund, warum der Binnenmarkt für die EU so unzertrennlich ist, ist, weil man die Gemeinsamtwährung hat. Die Länder, die im Euro sind, haben ganz bestimmte Bedingungen. Um eine effektive Gemeinschaftswährung zu haben, muss man Bewegungsfreiheit haben. Und die Briten haben ja da noch nie gesagt, dass man da mitmacht. Und ich glaube, wann haben die Briten gesagt, dass man dem Euro beitritt?
Der Binnenmarkt mit der Freizügigkeit, mit den vier Freiheiten besteht.
Doch, die
Freiheit. Von Margaret Thatcher ausgehandelt worden, Mitte der 80er Jahre.
Aber ich will erklären.
Keiner an den Euro. Dieser Zusammenhang, den du darstellst, stimmt doch nicht.
Elmar, ich will erklären, warum das für die EU so wichtig ist. Und wenn wir jetzt in die nächsten Monate mal nach vorne schauen, was sich im Augenblick in der Türkei abspielt, in den Banken, die Krise, die wir wahrscheinlich mit den französischen und spanischen Banken kriegen, da muss sich die ECB und die deutsche Regierung auch entscheiden, wer ist der letzte Unterschreiber dieser Währung. Und deshalb die Herausforderung, die auf beide, ob das jetzt Großbritannien in den nächsten 5-10 Jahren kommt oder auch auf europäische Weise, hätte das nicht so weitergehen können, ob die Briten noch dabei sind oder nicht. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen ehrlich sein. Die Herausforderungen der Zukunft. Es ist nicht nur zu tun, bloß weil die Briten jetzt austreten. Europa hat auch seine Probleme.
Mr. Wells, wie sehen Sie das mit Ihren britischen Landsleuten? Haben die verstanden, wie die EU funktioniert, dass die vier Freiheiten des Binnenmarktes nicht so einfach auseinander zu dividieren sind, wie das die britische Regierung gern hätte?
Ja, also ich denke, die Briten haben das nie so richtig verstanden. Und da stimme ich Frau Stewart nicht zu. Also die Länder, die... Am stärksten für die Personenfreizügigkeit sind in diese Verhandlungen, sind Länder wie Polen und Tschechien. Weil so viele Leute aus diesen Ländern sind nach Großbritannien gegangen, um da zu arbeiten. Großbritannien hat besonders viel von der Personenfreizügigkeit profitiert. Millionen von Menschen sind nach Großbritannien gegangen, weil das britische Wirtschaft war relativ offen. Das war auch während Tony Blairs Zeiten als ein Labour-Premierminister. Und damals war auch Frau Stewart auch Ministerin. Also das war für Großbritannien und bleibt für Großbritannien sehr, sehr wichtig. Aber dass diese Freiheiten untrennbar sind, das haben die alle EU-Mitgliedstaaten und Michel Barnier haben die mehrmals wiederholt. Aber Großbritannien versucht mal wieder, diese Dinge zu trennen. Das geht einfach nicht. Und Großbritannien verlässt die EU. Warum muss die EU diese Freiheiten trennen? Weil Großbritannien verlässt die EU. Es ist nicht umgekehrt. Die Frage ist dann für Großbritannien gerade, ist, was für ein Deal ist überhaupt möglich? Irgendeinen harten Brexit bedeutet dann in Nordirland eine Grenze und an der Hafen von Dover eine riesen Schlange LKWs vor der Hafen. Also das ist eine Option. Oder Großbritannien akzeptiert die vier Freiheiten und man hätte dann so einen sanften Brexit, so Norwegen-Stil. Also die sind grundsätzlich die beiden Optionen und Großbritannien kann zwischen diese Optionen einfach wählen. Aber das Problem ist, Großbritannien und die britische Regierung, sowie auch inklusive die Labour-Partei, hat bis jetzt keine Entscheidung getroffen zwischen diese Optionen, die auf dem Tisch sind.
Ich würde gerne nochmal
ich stimme Herr Brock 100% zu hier. Michel Barnier macht eine hervorragende Arbeit in Brüssel. Der hat einen guten Team vereint, super gut vorbereitet. Und im Vergleich zu der Lage in Großbritannien, wo die tauschen aus, welche Ministerien zuständig sind, die tauschen die Brexit-Ministers aus, aber das löst das Problem nicht, weil Theresa May kann keinen vernünftigen Position vertreten.
Mr. Walter, jetzt lassen Sie mich noch mal kurz dazwischen gehen. Ich würde gerne noch mal den Begriff der Rosinenpickerei aufgreifen und Herrn Hüther fragen, ob diese Rosinenpickerei nicht vielleicht im Interesse der Wirtschaft sein könnte, weil das die weitere Existenz von Lieferketten über den Kanal gewährleisten würde, wenn Großbritannien im Binnenmarkt für Waren bleiben würde. Und wen schert da die Freizügigkeit? Ist das die Denke der Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals?
Das wäre keine kluge Denke, denn wir wissen ja, dass das, was Sie mit Wertschöpfungsketten benennen, also das Interagieren der Unternehmen auch über Grenzen hinweg, dass das ja nicht reduziert werden kann auf einzelne Vorleistungen, die man da hin und her schiebt. Kompetenzen entwickeln sich entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt, wir wissen in Europa, und das hat jetzt noch gar nicht mal was mit der Währungsunion zu tun, so richtig ein offener Markt und wichtiger ist für eine Währung, aber das gemeinsame Wirtschaften, das heißt, man geht über die Grenzen, man kann gemeinsam Kompetenzen entwickeln, man kann sich in strategischen Allianzen zusammenfinden, das hört nicht bei der einen Rosine auf. Insofern ist interessant zu beobachten, dass ja auch die Unternehmen, anders als die britische Seite häufig gedacht haben, beispielsweise die deutschen Wirtschaftsunternehmen oder andere Verbände, nicht die Position der Briten einnehmen. Nach dem Motto, ihr habt so viel Interesse an uns, also tut doch was für uns auf eurer Verhandlungsseite, übt Druck aus. Das hat nie stattgefunden, weil auch hier die Briten wiederum nicht verstanden haben, was eigentlich industrielle Wertschöpfung im 21. Jahrhundert bedeutet. Industrie und Dienstleistungen gehören zueinander. Wer also schon den Warenverkehr vom Dienstleistungsverkehr trennt, hat ein Riesenproblem. Wer die freie Migration von Fachkräften nicht zulässt, der kann diese Wertschöpfungsketten nicht entwickeln. Und deswegen ist ja wirklich spannend zu beobachten, es gibt auch nirgends auf dem Kontinent eine Bereitschaft, und das müsste eigentlich mal in Großbritannien auch reflektiert werden, dieser Idee des Rosinenpickens wirklich etwas abzugewinnen, weil sie genau wissen, worum es geht. Und ich finde es auch nicht sehr überzeugend, was Stuart mir schon sagen, immer dann, ja, ihr habt ja auch Probleme, das ist ja völlig unbestritten. Das ist ja völlig unbestritten, das wird Herr Brok auch beschreiben können, was wir alles tun müssen in Europa. Aber das Problem ist erstmal eins, das die Briten hier alleine aufgerufen haben, und mit dem Hinweis auf andere Probleme löst man das eigentliche Problem noch lange nicht.
Frau Stewart, warum hört die britische Regierung nicht auf, diese Rosinenpickerei zu versuchen und versucht stattdessen ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union auszuhandeln, wie es beispielsweise Kanada hat?
Ja, vielleicht kommt es noch zu dem noch, dass das die Lösung ist. Aber ich möchte mal zurückkommen. Wir werfen uns immer, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union, das ist wie so ein Ehepaar, das seit 40 Jahren verheiratet ist und einer dem anderen ständig vorwirft, du verstehst uns nicht. Und da müssen wir jetzt endlich mal aufhören damit.
Wieso, wenn es realistisch so ist? Warum müssen wir dann damit aufhören? In der Paartherapie fängt es damit an, dass man die Realität erstmal zur Kenntnis nimmt des Missverständnisses.
Und deshalb hat sich die britische Bevölkerung mit 17,4 Millionen Leuten entschieden, dass sie die Europäische Union verlassen.
Ohne zu wissen, was sie eigentlich wollte. Ohne zu wissen, was sie eigentlich abgestimmt hat. Der Brexit war nicht definiert.
Frau Stewart, nochmal zurück zu meiner Frage. Warum nicht einfach ein Freihandelsabkommen? Was ist der Vorteil, den Großbritannien für beide Seiten in dieser Rosinenpickerei sieht?
Ich werde dem nicht abgeneigt, dass man das machen wird. Ich hätte, wenn ich verhandelt hätte, hätte ich angefangen mit Canada Plus. Das wäre der Ausgangspunkt gewesen. Es war aber nicht der Ausgangspunkt. Jetzt kann ich wieder darauf zurückkommen, ob es jetzt um Autos geht oder um alle möglichen Produkte geht, sowohl in Deutschland als in Frankreich als auch in Großbritannien. Es ist im Interesse von beiden Seiten, dass wir ein Übereinkommen treffen. Und wäre es jetzt nicht wichtiger, dass wir jetzt sagen, wie können wir machen, das funktioniert? Es ist ja nicht so, dass wir ein Land sind, das dem der Europäischen Union beitreten will. Wir im Augenblick, unsere ganzen Regulierungen, alle die Regulationen sind ja schon übereinstimmend mit der Europäischen Union. Deshalb sollte das doch leichter sein, auszutreten, als einzutreten. Aber man macht das schwieriger.
Elmar Brok, am Anfang steht das Austrittsabkommen, das bis Oktober eigentlich ausgehandelt werden soll, bis zum EU-Gipfel. Im Oktober eben haben Sie den, ich habe ihn so empfunden, kühnen Satz gesagt, das Problem mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland lässt sich lösen. Na, los jetzt, wie denn?
Ja, ich habe gesagt, es muss gelöst werden. Und es im Dezember hat die britische Regierung zugestimmt, dass es bei den Regulierern ein hohes Maß an Einheitlichkeit geben muss zwischen Nordirland und Irland. Dieses hätte aber bestimmte Konsequenzen, hat man sich jetzt in Großbritannien überlegt. Auch deswegen, weil die nordirische DOB bei May stützt, weil sie sonst keine Mehrheit hat, dass sie eine Sonderregelung für Nordirland nicht haben
also
wollen.
Also die Partei der nordirischen Protestanten.
Ja, und dass sie keine separate Regelung von Nordirland haben wollen. Deswegen haben sie den Scheckers Vorschlag gemacht, dass sie jetzt ganz Großbritannien in eine solche Sondersituation hineinbringen wollen, um auf diese Art und Weise eine Sonderregelung für Nordirland zu verhindern. Aber diese Gesamtregelung für Großbritannien, dass die für uns Zölle, und dann haben wir unterhalb bestellt, auch wir die Zölle dann für Großbritannien einnehmen, dass sie die Regeln der Europäischen Union übernehmen. Gisela, die du ja nie wolltest, weil das ja die Überregulierung ist, jetzt werden die jetzt übernommen. Ist ja auch wieder ein Brexit-Versprechen aus der Kampagne weggenommen. Aber formal kann das Unterhaus es dann doch wieder ändern. Dieses führt dazu, dass man hier nur Sonderregelungen zugunsten Großbritanniens hat. Und wir haben eine Situation. Großbritannien kämpft um seine Interessen. Die Europäische Union kämpft um ihre Interessen. Und jetzt bitte nicht der Europäischen Union den Vorwurf zu machen, dass sie ihre Interessen bewahren möchte, die Einheit des Binnenmarktes bewahren will. Dass wir sehen müssen, dass wir alle 27 Länder ratifizieren müssen. Wenn wir die Freizügigkeit rausnehmen, werden die Polen und andere den Vertrag nicht ratifizieren. Und im Übrigen nochmal auch, Herr Hüther hat es gesagt, mit der Freizügigkeit, ich habe ein BMW-Papier gesehen, in dem drin stand, die Beseitigung der Freizügigkeit hätte für ein Unternehmen aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern, das in Großbritannien tätig ist, größere negative Konsequenzen als etwa Zolleinführungen. Weil dann wirklich der gesamte Fluss innerhalb eines Unternehmens nicht mehr funktioniert. Und aus diesem Grunde heraus sollte man jetzt nüchtern überlegen, was kann mit den Irlands gemacht werden, entsprechend der Vereinbarung von Dezember. Da muss es sicherlich Flexibilität geben, aber dann haben wir in anschließenden Zeit in Ruhe einen Freihandelsvertrag und alles andere zu verhandeln, etwa auf der Grundlage von Canada Plus oder was auch immer.
Aber grundsätzlich zu dieser Frage der irischen Grenze, es gibt grundsätzlich drei Optionen. Entweder die Grenze bleibt offen und ganz Großbritannien bleibt in der Zollunion. Das leitet uns in Richtung einen sanften Brexit. Das ist Option 1. Option 2, man führe eine Zollgrenze in dem irischen Meer, also praktisch zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. das lehnt jetzt Theresa May und die Democratic Unionists ab. Oder man hätte dann eine harte Grenze, also die Zollgrenze ist dann zwischen Nordirland und die Irische Republik, und das lehnt die europäische Seite ab. Also was bedeutet das?
Die Republik Irland.
Ja, Republik Irland, sorry. Also die EU steht 100% hinter die irische Position. Also das ist selbstverständlich. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer an dieser Verhandlung lehnen die möglichen Optionen ab. Also wo muss diese Zollgrenze dann sein? Entweder sanften Brexit, Großbritannien bleibt in die Zollunion, Zollgrenze im irischen Meer, also zwischen Nordirland und Großbritannien und dem Rest Großbritanniens, oder eine harte Grenze in Irland. Sind die drei Optionen.
Wir reden ja jetzt über extrem komplizierte Zollvereinbarungen, die da besprochen werden, um dieses Problem mit der nordirischen Grenze zu lösen, die, das sei nochmal gesagt, zur EU-Außengrenze werden wird mit dem Brexit. Gleichwohl soll es dort keine Kontrollen geben, wie es die an allen EU-Außengrenzen gibt. Herr Hüther, Sie kennen das Weißbuch der britischen Regierung, die darin vorgeschlagene Zollregelung, die besagt, dass zwei unterschiedliche Zollsätze an allen EU-Außengrenzen kassiert werden sollen. Was geht jemandem, der sich mit dem Wirtschaftsgeschehen beschäftigt, durch den Kopf, wenn er solche Entwürfe liest?
Ja, das ist ein Entwurf, den man wiederum nur aus der engen Interessenlage der Briten sehen kann, aber es ist weder praktikabel, noch wird die Europäische Union das je machen können. Und löst ja nicht das, was eben beschrieben wurde. Und insofern, ich habe ehrlich gesagt mich immer gewundert, warum überhaupt in dem Trennungsbrief auch die Zollunion mit zwingend dabei war. In der Brexit-Diskussion, wenn ich das richtig sehe, in Großbritannien hat die Zollunion nie ein motivierendes Argument für die Brexiteers dargeboten. Es war immer die Freizügigkeit, die ganze Migrationsfrage und das Geld, das man nach Brüssel überweist. Aber die Zollunion ist doch nicht das Thema gewesen. Insofern verstehe ich auch nicht, warum man hier jetzt nicht einen pragmatischen Schritt gehen sagt, dann bleiben wir halt in der Zollunion. Das scheint mir am Ende nach all dem, was wir eben diskutiert haben zum Stichwort Nordirland, der sinnvollste Weg. Und es lässt ja auch für Britannien alles andere möglich. Also ich meine, nur wo liegt der Vorteil, wenn man jetzt in die Zollunion die konstruiert? Möglicherweise oft, weil man nichts anderes hinbekommt, WTO-Zölle erstmal nehmen muss, dann hat man richtig hohe Barrieren. Also ich glaube nicht, dass es am Ende jemandem Spaß macht.
Frau Stewart, die Frage, die da gerade formuliert worden ist, die können Sie uns vielleicht beantworten. Warum bleibt das Vereinigte Königreich nicht einfach in der Zollunion? Damit wären dann so viele Probleme auf einen Schlag gelöst.
Wenn man nämlich auf die Basis der Volksbefragung zurückgeht, da hieß es, die britische Bevölkerung wollte, dass ihr eigenes Parlament das letzte Wort über ihre Gesetze, über ihre Steuern und über die, wer die Grenzen reguliert hat, dann wäre das ja eigentlich nicht, dass man das Mandat ausführen würde, wenn man weiter in der Zollunion ist, weil man dann ja weiterhin beim Europäischen Gerichtshof gebunden ist.
Das war kein Kernpunkt der Referendumskampagne. Frau Stewart.
Aber der große Unterschied zwischen der Europäischen Union und Großbritannien im Augenblick ist doch, ob man sich nur Europa ansieht oder ob man sagt, die Zukunft ist die ganze Welt. Man ist weiterhin nach außen blickend. Wenn ich mir die ganzen, ob es jetzt um Autos oder um alles andere geht, die Einfuhr und Ausfuhr, Imports, Export, Economic Growth. In den letzten Jahren, in jedem Bereich, war die Wichtigkeit von Europa gegenüber dem Vereinigten Königreich, ist das immer weniger geworden. Und das ist einer der Gründe, warum sie die Zukunft woanders sehen. Elmar, ich weiß, du findest das richtig störend, und wir haben schon seit 20 Jahren darüber uns nicht übereingestimmt. Aber so ist es doch mal. So sehen Sie das. Und da kann man nicht sagen, die haben nicht recht.
Ja, aber es geht jetzt nicht darum, ob die Wähler irgendwas gesehen haben. Es müssen jetzt konkrete Fragen beantwortet werden. Ja. Und sie beantworten keine einzige Frage jetzt in den schon zurückgeliegenen 40 Minuten. Das muss ich mal ehrlich sagen. Immer der Hinweis, was die Wähler sich so als gedacht haben, hilft doch an der Stelle nicht. Großbritannien ist Teil der Europäischen Union bisher. In diesem Rahmen partizipiert es an allen Freihandelsabkommen. Europa hat jetzt auch den Druck durch Trump und all die Dinge, die da sich bewegen, mehr noch mit anderen Regionen der Welt zu tun. Glauben Sie, dass Großbritannien es allein effizienter könnte? Mal ganz abgesehen davon, dass sie weder in irgendeinem Ministerium noch sonst wo in London die Kompetenz und die Kapazitäten haben, diese Verhandlungen schnell zu führen. Denn dann fallen sie wirklich auf den WTO-Status zurück. Und da muss man doch mal die realistischen Konsequenzen sehen. Das hat jetzt mit Beschimpfen und Kritik überhaupt nichts zu tun. Es sind schlicht und ergreifend die dann eintretenden Folgen.
Wenn zum Beispiel, erstens mal, ich versuche hier zu erklären, warum der britische Wähler sich so entschieden hat. Ich bin nicht der Regierungsverhandler. Deshalb wäre es für mich Unsinn jetzt plötzlich zu sagen,
aber Sie sind doch Parlamentsabgeordnete. Sie wollen doch Einfluss nehmen auf die Verhandlungen.
Ich bin seit 2017 nicht mehr Abgeordnete.
Ja, aber immer noch Politikerin.
Ist das nicht möglich? Darf man das sein?
Ja, aber dann will man doch also, auch konstruktiv, wir wollen doch nach vorne. Sie müssen deshalb, doch, wir sind ja auch nicht Verhandler. Aber wir haben Eindruck, dass hier eine wichtige Frage im Raume steht. Und Sie leisten bisher keinen Lösungsweg. Ich habe nichts verstanden aus dem, was wir bisher haben, wie es irgendwie gehen könnte. Immer nur, der Wähler hat sich was gedacht. Das ist ja, hilft uns doch aber jetzt in der Lösung der Fragen nicht.
Ich habe kein Problem mit WTO-Status. Wenn sogar solche Leute wie unser frühere Botschafter in Amerika, Christopher Mayer, der sagte erst gestern wieder, es ist keine Drohung, WTO geht, freies Handelsabkommen, da wäre ich dafür. Ich finde, das waren die idealen Lösungen.
Ja, aber dafür wir wollen auch unsere Interessen sehen, die Gisela.
Ja, ich sehe auch eure Interessen.
Das ist ein europäischer Gerichtshof, ist wegen der theologischen Angelegenheit. Selbst die Türkei hat eine Zollunion mit der Europäischen Union. Und Sie müssen sehen, die Europäische Union hat im Bald mit der ganzen Welt, insbesondere mit den Commonwealth-Ländern, Freihandelsabkommen. Wir verhandeln mit Australien, Neuseeland. Wir sind mit Pakistan fertig. Indien Japan. Steht vor dem Abschluss. Japan ist Mercosur gerade abgeschlossen kommt. Worden. Mercosur, wir treten ein, anstelle der Amerikaner in diese TPP-Geschichte, um das zu retten, um hier gemeinsame westliche Positionen zu erstellen, um wirklich einen hohen Umfang von Freihandel zu bekommen. Gegenwärtig ist die Europäische Union die Kraft in der Welt angesichts von Trumps Politik und der etwas seltsamen Chinas, die vollständig für freien Handel in dieser Welt eintritt.
Weil sich unsere Sendezeit dem Ende zuneigt, würde ich gerne mit einer ganz kurzen Fragerunde enden. Liam Fox, der britische Handelsminister, hat kürzlich die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexit auf 60-40 beziffert. Am Ende unserer Diskussion habe ich den Eindruck, dass die Wahrscheinlichkeit eher bei 80-20 oder 90-10 steht, weil ich eigentlich nicht erkennen kann, wie da bei diesen Interessenslagen, die wir heute diskutiert haben, der Konsens zustande kommen soll. Sind Sie ähnlich pessimistisch, möchte ich jetzt von jedem Diskussionsteilnehmer wissen. Ich beginne in Worcester. In den British Midlands, Frau Stewart, sind Sie ähnlich pessimistisch, wie ich das bin, am Ende unserer Argumentation?
Ich habe ganz großes Vertrauen in der europäischen Tradition der dramatischen Verhandlungsnächte. Man wird ein Übereinkommen haben. Es wird in der letzten Minute getroffen werden, weil beide Seiten sehen werden, dass es im gemeinsamen Interesse ist, ein Übereinkommen zu treffen.
Michael Hüter.
Ich würde mir das wünschen. Ich glaube, wir sind hier in einer wirklich außerordentlichen, historisch betrachtet außerordentlichen Situation. Und es nervt auf dem Kontinent viele, wie hier von britischer Seite verhandelt wird. Ich glaube, es steht wirklich spitz auf knapp.
John Worth.
Ich denke, dass die Chancen sind höher, dass die britische Regierung von Theresa May stürzt zuerst ein. Dann vielleicht eine neue Unterhauswahl in Großbritannien. Und das ist im Weg aus dieser Krise, dass eine andere Regierung versucht, das dann besser zu lösen als die jetzige Regierung. Also es wird nicht so eine No-Deal-Brexit kommen. Aber Theresa May wird nicht der Premierministerin sein, wenn man findet ein Abtrittsabkommen zwischen Großbritannien und die EU.
Und Elmar Brok.
Dem Letzten würde ich gern beitreten können. Aber ich fürchte, das ist nicht realistisch. Deswegen hoffe ich, dass Gisela Stewart recht hat, dass in dramatischen Nächten man doch eine Einigung erzielt. Allerdings heißt es schlicht und einfach, Konzentration auf den Austrittsvertrag und den Backstop für Irland zu erreichen, sonst wird das alles nichts.
Das Schlusswort heute Abend. Wir werden weiter verfolgen, wie die Sache sich entwickelt und ob es tatsächlich zu dem großen Chaos nach einem No-Deal-Brexit kommen wird. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Drohkulissen und Zeitdruck. Nächste Runde der Brexit-Verhandlungen. Es diskutierten Elmar Brok, CDU, Abgeordneter des Europaparlaments. Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Gisela Stewart, frühere Abgeordnete der Labour Party. Und John Worth, Journalist und Blogger. Die Diskussionsleitung hatte Peter Kapern.